Ich bewundere euch, zwischen zwei und drei kann der Mensch eigentlich nichts Vernünftigeres tun, als im Mittagsschlaf zu halten. Und ihr habt doch heute schon so viel Gutes gehört, dass es eigentlich gute Gründe gibt, den auch zu halten. Denn wenn ihr nur das tut, was ihr heute Vormittag gehört habt, dann ist das mit der Weltmission schon in Ordnung. Das Problem ist ja, dass man so viel hört und nichts tut. Und was soll's dann? Also, wenn ihr jetzt zu müde seid und sagt, eigentlich ist schon genug, dann schlaft. Und lasst fruchtbar in eurem Herzen aufgehen, was ihr heute Morgen gehört habt. Ich werde nicht beleidigt sein, solange ihr nicht schnarcht und durch ruhestörenden Lärm den Nachbarn, der aus Versehen zuhören will, stört dabei. Was ich jetzt aber beten werde, dann haben wir schon mal die richtige Adresse. Jetzt erbarm dich, Herr, über uns, dass das, was wir in den nächsten Minuten tun, in deinen Plan passt, zu deiner Ehre ist und auch jetzt das an Klärung bringt, was die Einzelnen brauchen. Du hast mit jedem von uns eine persönliche Geschichte und du bist mit jedem von uns an einem ganz besonderen Punkt dieser Geschichte in diesem Augenblick. Jetzt bitte ich dich herzlich, dass du durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort in diesem Nachmittag auch uns die Frische gibst und die Aufmerksamkeit auf dich zu hören. Amen. Also, dass es einen Eignungstest für Nachfolger geben soll, das ist natürlich eine wilde Idee. Sowas kann nur im Schwabenland entstehen. Und unser einer da oben, so Richtung Nordseeküste, der denkt dann darüber nach, was man mit so einem Thema wohl anfangen soll und sagt, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich blätter mit denen in der Bibel. Und ihr habt ja eure Bibel mitgebracht. Auspacken. Ja, sie beugen sich. Nur solche, die Bibel auswendig können, sind ohne Bibel in gefährlichen Zeiten, geht man nicht unbewaffnet aus dem Haus. So, wir gucken immer gleich Blättern, ich komme dazu. Nur schon mal griffbereit halten. Die erste Frage, die ich stelle, ist, ob das eigentlich nötig ist. Also ein Eignungstest macht man ja in der Regel, wenn man zu viel Bewerber hat und dann auswählen muss. Und ist das das Problem? Vielleicht kann man heute den Eindruck haben, hier werden ein paar tausend junge Leute hier auf diesem Weltmissionstag sind, da sagen, meine Güte, das ist ja toll. Die drängen sich in die Weltmission, die stehen Schlange. So viele. Wunderbar. Aber normalerweise hat man auch den Eindruck, wenn es um Mitarbeit gibt, da gibt es viel zu wenig. Ist eigentlich ein Eignungstest zur Auswahl nötig? Muss man nicht eben hinterherlaufen, der bereit ist und gnädig genug, sich zu beteiligen, dass man eben auch noch eine Prämie gibt und die Bedingungen etwas mindert, damit noch ja jemand kommt, damit es auch komfortabel genug ist. Im Lukas-Evangelium Kapitel 15, das ist das Erste, das ist besser, wenn man selber aufschießt. Und man soll, besonders wenn Pfarrer reden, soll man immer nur glauben, was man dann selber gelesen hat in der Bibel. Deshalb gebe ich immer die Verweis, ne, damit ihr das alles prüfen könnt. Lukas 15, da sagt Jesus, dass in Vers 7, dass in Gottes Welt Freude ist über einen einzigen Sünder, der umkehrt und mehr als über 99 Gerechte. Das heißt, für einen, also es ist nicht so, dass die Schlange stehen. Einer, der kommt und im Himmel ist eine riesen Freudenparty. Wieso ist da ein Eignungstest nötig? Da muss man natürlich präzise sein und Jesus sagt nicht, wir nehmen hier jeden und weil keiner kommt, wird für jeden, der kommt, ein Fest gefeiert. Sondern er sagt, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Über einen Sünder, der Buße tut. Also ein Sünder ist jemand, der passt nicht zu Gott, der ist getrennt zu Gott, der passt nicht in Gottes Team. Sünder ist jemand, der ist so getrennt von Gott, dass er in den Absichten Gottes, für die Absichten Gottes nicht geeignet ist. Er liegt nicht auf dieser Linie. Er lebt nicht auf dieser Linie. Er ist also ungeeignet. Immer rein. Damit ist der Qualitätsstandard schon gesetzt. Erstens, für die, die auf der Jeans mitschreiben, Ungeeignete haben alle Chancen. Ungeeignete haben alle Chancen. Es gibt ein klassisches Beispiel, wenn er im Lukas-Evangelium ein paar Seiten zurückblättert ins Kapitel 5. Das ist jetzt die Geschichte, von der ich wirklich hoffe, dass manche die auswendig kennen. Nämlich, das ist das Paradebeispiel von Simon, der ja später Petrus genannt wurde. Das ist atemberaubend zu sehen unter dem Gesichtspunkt der Ereignung, wie diese Geschichte sich entwickelt. In der ersten Begegnung mit Jesus ist Simon geeignet. Er hat, was Jesus fehlt, er hat eine schwimmende Kanzel. Er stellt dem Jesus nicht, das war eine bedrohliche Situation, akustisch auch nicht so leicht zu bewältigen, da am See, und die Mengen drängten so langsam den Hügel runter, weil die immer hinten sagten, ich kann nicht verstehen, was Jesus sagt, geh doch mal näher ran. Und dann schoben sie ihre Vorderleute, und die schoben ihre Vorderleute, die schoben ihre Vorderleute, und die schoben Jesus langsam in den See Genezareth rein. Der wusste sich nicht anders zu retten, als schnell sich umzugucken. Da waren ein paar Fischer und die flickten die Netze, er war ein Boot und sagt, gib mir so ein Boot und ein paar Meter Distanz, Wasser graben. Und dann von der Kanzel aus kann man dann schön ans Ufer predigen. Jesus fehlt eine Kanzel, also jeder ordentliche Pfarrer hat heute was und Puls. Jesus hatte noch jemand anständig Kanzel und Simon war geeignet, ihm zu geben, Jesus zu unterstützen, in seinem Dienst mitzuwirken, indem er sein Eigentum, sein Betriebsvermögen, sein Kahn zur Verfügung steht. Wunderbar, sowas sucht man sich. Wo sind die natürlichen Talente, die man einsetzen kann, damit das Wort Gottes, das Jesus wirklich zum Zuge kommen kann? Sonst stellen wir uns das vor. Die Sache entwickelt sich, Jesus predigt und danach kommt dann der Auftrag, dann sollte der Lohn kommen, rausfahren zum Fischfang und dann... Jetzt kommt die Phase, wo rauskommt, dass Simon nur bedingt geeignet ist. Also bedingt, er ist schon noch geeignet, denn er hat Fachkenntnisse als Fischer. Er weiß, dass man nicht tags fischt, sondern nachts fischt. Und sie haben nachts gefischt, aber es ist ihm nur bedingt geeignet. In der Theorie weiß er ganz gut, wie es läuft, nur praktisch hat es nichts gebracht. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts war drin. Also... Es war auch wieder nicht so berauschend mit den Voraussetzungen, die Simon zu bieten hatte. Und dann kommt der Absturz. Da fährt also raus, das Wunder passiert, die ziehen ein volles Netz rein. Und dann lesen wir in Kapitel 5, sie ziehen zwei übervolle Boote an Bord, und da heißt es Kapitel 5, Vers 8, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Die dritte Phase ist, Simon kapiert, ich bin völlig ungeeignet. Völlig ungeeignet. Geh weg, Jesus. Wir passen nicht zusammen. Es ist nicht zu ertragen, deine Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes und ich auf den gleichen Quadratmeter. Und jetzt passiert das Abenteuerliche. Über diesem Wunder der Barmherzigkeit Gottes hat Simon seine totale Trennung von Gott erkannt, dass er nicht geeignet ist, nicht zu Jesus passt. Und was sagt Jesus? Wie reagiert er darauf? Er sagt nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Nicht so schlimm, oder? Wir machen das schon. Sondern er sagt, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das heißt, die Vergebung der Sünden, die Jesus dem Simon zuspricht, wird eingepackt, die wird gar nicht ausdrücklich erwähnt, die wird eingewickelt in die Berufung zum missionarischen Dienst. In dem Augenblick, wo Simon kapiert, ich bin total ungeeignet, auch nur mit Jesus zusammen zu sein, geschweige ihm zu helfen, in dem Augenblick erfährt er die Begnadigung in der Gestalt, dass er berufen wird zur Weltevangelisation. Es ist aufregend zu sehen, wie das immer und immer wieder geht. Es sind nicht zwei Stufen, da gibt es nicht erst das, dass du sagst, jetzt gebe deine Sünden vergeben und jetzt wollen wir dich mal in Ordnung bringen, damit du deine Probleme los wirst und wenn du dann in Ordnung bist, dann überlegen wir mal später, was wir, wenn du gereift bist und dich entwickelt hast, was wir mit dir machen. Sondern die Bekehrung, die Zuspruch der Vergebung der Sünden ist verbunden mit dem Ruf in den Dienst. Das ist eins und dasselbe. Es gibt kein Christsein, ohne dass ich Mitarbeiter oder Mitarbeiterin werde. Das lässt sich nicht trennen. Der Ruf zur Bekehrung ist der Ruf in die Weltmission. Es geht ja nur um folgende Frage. Wende ich mich zu Jesus und will ich mit ihm? Er ist der Missionar Gottes. Gleich wie mich der Vater gesandt hat. Er ist unterwegs, er hat nur ein Ziel, diese Welt zu lieben und zu retten. Und wer mit ihm verbunden ist, ist in diesem Job beteiligt oder er ist nicht mit Jesus verbunden. Man kann nicht mit Jesus verbunden sein und nicht teilhaben an seiner Weltmission. Das geht nicht. Dann muss man sich von Jesus lösen. Wer mit Jesus verbunden ist, hat Teil an seinem weltweiten Dienst. Anders ist er nicht zu haben. Und das wird von vornherein deutlich. Die Diskussion soll Christen ist überflüssig, ob Weltmission nötig ist oder erlaubt, ob sie geht oder so. Ist völlig überflüssig. Es ist nur die einzige Diskussion, wer ist Jesus und will ich ihm folgen? Und er arbeitet für nichts. Er ist das Salz der Erde, er ist das Licht der Welt, er ist der Retter der Welt. Er ist geschickt von Gott zur Rettung der Welt und wer mit ihm verbunden ist, wird beteiligt in der einen oder anderen Weise seinen Gaben entsprechend, den Vorstellungen Gottes entsprechend an diesem Gesamtauftrag. Das wird hier deutlich, völlig gefragt, völlig ungeeignet. Plötzlich spielen die natürlichen Eignungen, die er ja auch vorzuweisen hatte, denkt an seinen Kahn und seine Fischereikenntnisse, spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Er ist nur noch bestimmt von dem Eindruck, ich bin völlig ungeeignet. Und da spricht Jesus ihm vor, von jetzt an zu, jetzt wirst du Menschen sein. Blättert mal eben in den ersten Timotheusbrief, das ist jetzt auf Seite 248 im Neuen Testament. Ich meine, ich weiß, da hinten, wo die kleinen Briefe, diese kleinen Fische, da verblättert man sich, da braucht man eine gewisse Zeit, bis man angekommen ist. 1. Timotheus Kapitel 1. Bei dem Kollegen von Petrus, das war der Paulus, da wird das nochmal deutlich. Ungeeignete haben alle Chancen. Im 1. Timotheusbrief, ziemlich am Ende seines Lebens, das ist ziemlich spät, also in der hinteren Teil jedenfalls, da schreibt der Paulus im 1. Guckt mich so an, ihr könnt es auswendig, ja? Und liest gefällig selber mit. Vers 12, Kapitel 1, Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu geachtet und in das Amt, in diesen Dienst eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Er ist das Paradebeispiel der Ungeeigneten. Er hat Blut an den Händen. Er hat die Christen verfolgt. Das haben sie ihm immer wieder aufs Brot geschmiert und sein Gewissen aufgestanden und gesagt, du, mit welchem Recht machst du eigentlich das Maul auf? Willst du ein Ungeschehen machen, was du damals getan hast, als Geheimpolizist oder in Kooperation mit der Geheimpolizei und du Christen ans Messer geliefert hast? Und er sagt dir, bin ein Paradebeispiel der Begnadigung. Und so bin ich Mitarbeiter in Gottes Mission geworden. Er kann da geradezu mit angeben. Er kann sagen, so ist es. Ja, ich habe es am wenigsten verdient. Ich bin der mieseste Typ gewesen. Und Gott hat an mir ein Exempel statuiert. Ich bin das Paradebeispiel. Eigentlich könnt ihr an mir ablesen. Niemand hat Grund mehr, verzagt zu sein. Ihr könnt sagen, wenn ein mieser Typ wie Paulus noch eine Chance bei Gott hat, begnadigt und erneuert zu werden und gebraucht zu werden zum Dienst, dann jeder. Schlimmer geht's nicht mehr, als der es getrieben hat. Und er sagte, ja, so ist es. Mein Eignungstest, wenn es auf mich ankam, war sowas wie miserabel, dass man sich heute noch nicht vorstellen konnte,
dem müsste man eigentlich sagen, es ist gut, dass du begnadigt wirst, aber jetzt halt den Mund, jetzt geh von der Bildfläche und riskier nicht noch eine große Lippe.
Aber schon in der Bekehrung, liest Apostelgeschichte 9, auch beim Paulus war es so, in der Bekehrungsgeschichte des Paulus ist Berufung und Vergebung identisch. Als er die Stimme hört vor Damaskus, da sagt er, wer bist du? Jesus, den du verfolgst. Und du sollst mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Ich will dir zeigen, wie viel du leiden sollst. Und vor Völkern und Königen sollst du mein Zeuge sein. Das heißt, der Zuspruch der Vergebung der Sünde für diesen Mörder, für diesen miesen Typ, gibt Jesus in Gestalt der Berufung zum missionarischen Dienst. Auch hier ist die Vergebung der Sünden eingewickelt in die Berufung zum Zeugendienst. Was sind die Standards für die Qualifikation, für die Eignung? Ungeeignet, geh weg, Herr, ich passe nicht zu dir. Ich bin der Schlimmste gewesen und da, so ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Das ist ja eine merkwürdige Personalpolitik. Aber das ist das Erste, was man lernen muss. Und das ist nicht so einfach. Weil natürlich Fehler haben wir alle, aber es steckt uns wahnsinnig viel Selbstgerechtigkeit in den Knochen. Und wir haben inzwischen Systeme entwickelt, dass wir sagen, natürlich sind wir alle Sünder, aber ich fühle mich doch letzten Endes nicht schlecht. Mich kann Jesus schon gebrauchen. Das sind unsolide Voraussetzungen, weil das nicht trägt. Weil man, wenn man diesen Ansatz hat noch, setzt man sein Vertrauen auf sich selbst. Und das wird nicht tragen. Deshalb macht Jesus da erstmal reinen Tisch. Ungeeignete haben alle Chancen. Aber diese Personalpolitik hat natürlich schwere Folgen. Und denn diese Typen, die Jesus sich da an Land zieht, die benehmen sich entsprechend schwierig. Deshalb ist der zweite Punkt, den ich hier mal erläutern will, seine Nachfolger, die schwanken zwischen, das sind meine Stichworte im zweiten, zwischen Selbstüberschätzung und Depression. Zwischen Selbstüberschätzung und Depression. Bin ich geeignet? Ein Eignungstest, 3 Jahre lang, enge Lebensgemeinschaft mit Jesus und dann gibt es sowas wie einen Eignungstest. Und wie schätzt man sich ein? Sollte man doch eigentlich gelernt haben. Wie schätzt man sich ein, wenn man 3 Jahre eng in einer Lebensschule mit Jesus gelebt hat? Danach muss man aber wissen, wer man ist. Wenn ihr mal aufschlagt, Lukas 22, Blättern im Neuen Testament, ist das Geheimnis dieses Nachmittags, 22 von Vers 31 an. Da sitzen sie zusammen am Abend vor der Hinrichtung und Jesus gibt ein paar Ankündigungen, die überhaupt nicht dem Petrus überhaupt nicht passen. Vers 31 in Kapitel 22, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der einst dich bekehrst, der dachte, er hätte sich schon bekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, das schmeckte dem Simon überhaupt nicht, diese Ankündigung von Pleite. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. So geeignet, für so geeignet hält sich niemand. Herr, ich bin bereit, für dich ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, mit dir. Jesus aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das ist bitter. Da hat Jesus sich diesen Vogel gepflückt, der total ungeeignet war. Damals hat er erkannt, Jesus, geh weg, wir passen nicht zusammen, ich passe nicht zu dir. Dann beruft er ihn zu seinem Mitarbeiter, 3 Jahre Intensivschulung. Und dann kommt der Augenblick, wo er dann mal zeigen kann, wie er sich selbst einschätzt. Denn Jesus ist sehr realistisch, kündigt ihm an, dass es Krisen geben wird und er schätzt sich überhaupt nicht richtig ein. Er überschätzt sich total. Also, das ist ein Ding. Der war ja kein so frühreifer, unreifer Bursche. Ich meine, als junger Mann mit Berufserfahrung,
drei Jahre mit Jesus gelebt, da darf man doch eigentlich erwarten, dass ein bisschen was an Reifung passiert ist und dann so eine totale Fehleinschätzung. Das steht in der Bibel, damit wir wissen, dass wir uns über uns selber da nichts vormachen. Das ist natürlich ehrlich gemeint gewesen. Natürlich hat er ehrlich gemeint, Jesus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. Das war doch ganz ehrlich. Und Jesus kennt ihn und sagt, es ist totale Selbstüberschätzung. Wenn das Mädchen dich da schräg angerimsen wird, dann wirst du verleuchten, dass du überhaupt nicht kennst. Dann wird dich gar keiner kratzen. Du wirst gar keine Gelegenheit zustande kommen lassen, um nur etwas für mich zu leiden. Allein das Grinsen, das spöttische Grinsen dieses Girls, wird dich zur Verleugnung nötigen. Das ist das Schicksal von manchen Jungs und jungen Männern. Ne? Eine Kreuzigung könnten sie sich vorstellen, aber wenn einen so ein Mädchen angrinst, das ist schon relativ schwer zu ertragen. Pleite. Ein Großmaul. Ihr kennt, wie die Geschichte weitergeht, er rennt dann weg, als das passiert, wie Jesus angekündigt hat, und heult Rotz und Wasser. Dann dauert es einige Tage und dann kommen die Geschichten der Begegnung des Auferstandenen, es dreht sich alles rum und dann im Morgengrauen, ihr lest das mal in Johannes 21, bitte aufschlagen, Johannes 21, es rauscht im Blätterwald. Dieses wunderbare Frühstück da im Morgengrauen, so Fischstäbchen auf Holzkohlengrill, frisch aus dem See Genezareth gab es da zum Frühstück und dann haben die erstmal schweigend, der Auferstandene erschien den Jüngern, es war wie damals bei dem ersten Mal, Lukas 5, und dann, als alles vorbei ist, nimmt Jesus sich den Simon Petrus und geht mit ihm ein paar Schritte und sagt, du hast du mich lieb? Er sagt, ja, du kennst mich, ich hab dich lieb. Dann schweigt Jesus, dann gehen sie weiter und dann fragt er wieder. Und dann merkt er beim dritten Mal, wie peinlich das ist, dass Jesus alles nochmal auskramt, so wie er ihn dreimal verraten hat. So wird ihm dreimal die Frage nach der Liebe gestellt. Es ist wie die Offenbarung. Und dann sagt er beim dritten Mal, Herr, du weißt alle Dinge. Jetzt hat er kapiert. Ich kenne mich ja selber nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich davon halten soll, wenn ich mich jetzt zu Jesus bekenne. Stimmt das, wenn ich sage, ich habe dich lieb? Kann ich für meine ehrlichen Überzeugungen und Sätze überhaupt garantieren? Wer kennt schon die Keller seiner eigenen Seele? Und dann tritt er die Flucht an nach vorne und sagt, Jesus, du kennst alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt, du weißt doch, was du davon halten musst. Du kennst mich ja mit meiner Unzuverlässigkeit. Du weißt doch, dass ich nicht für mich garantieren kann. Du schätzt mich doch richtig ein. Und mit dieser Kenntnis, dass ich mich selber nicht richtig kenne und dass ich nicht für mich garantieren kann, sage ich jetzt, was in mir ist und werf mich so vor dir hin, ich habe dich lieb. Ich will zu dir gehören, ich hänge an dir. Und dann bekommt er die Bestätigung seines Dienstes. Weide meine Schafe. Er bekommt die Bestätigung zum Hirtendienst. Was für eine dramatische Geschichte ist das? Der Petrus hat das gelernt im Laufe seines Lebens. Wahrscheinlich ist es deshalb, dass er dann im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, brauchst du nur aufzuschlagen, und das bitte ich euch zu Hause heute Abend zu lesen, weil dieser Satz so wichtig ist. 1. Petrus 1, Vers 13, da sagt er einmal, das ist eine Erkenntnis, die ist in einer mühevollen Mitarbeitergeschichte gewachsen, durch den Heiligen Geist in seinem Leben gewachsen. Da sagt er den anderen Christen, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das heißt, vertraut auf nichts anderes mehr. Nicht auf eure Heiligung, nicht auf eure Begeisterung, nicht auf eure Bereitschaft zur Mission, nicht auf die Gemeinschaft, die euch trägt. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Alles andere prägt nicht. Die anderen Stützen werden hier alle weggeschlagen, werden alle weggehen. Theoretisch sagt das jeder ganz schnell. Und im Vollzug des der Nachfolge entdeckst du dann, dass du hier noch eine Stütze und dort noch eine Stütze, da verlässt du dich auf deine Intelligenz und hier auf dein Geld und hier auf deine Schönheit und dort auf deine Beziehungen und hier auf deine gute Sozialisation und den Charakter, den du von deinen Eltern mitbekommen hast und was es so alles da noch gibt. Das merkt man erst unterwegs, wenn einem die Stützen weggehauen werden, dass da noch Stützen waren. Und dann kommt raus, was trägt eigentlich? Das sind schwere, schwere Prozesse. Da werden Tränen geweint. Tränen der Enttäuschung über einen selbst, wie beim Petrus. Also merkt, dass er nicht halten kann, was er gesagt hat. Er wollte doch mit Jesus ins Gefängnis gehen und sterben, wenn es drauf ankam. Er wollte ein Zeuge sein bis zum letzten Blutstropfen. Und dann muss er erkennen, dass er überhaupt nicht garantieren kann für seine Entschlüsse und seine Grundsätze. Das ist eine bittere, und dann setzt eure Hoffnung allein auf ihn an. Das ist der Prozess, in den Jesus uns reinnimmt. Nicht was kannst du, wer bist du und mach das nochmal, sondern dass all die falschen Stützen wegkommen, sodass man wirklich nur noch auf ihn geschützt. Nun, so ist Jesus. Nun muss man ja sagen, wenn man die Bibel liest, es scheint so, dass seine Chefmitarbeiter ein bisschen härter waren als Jesus. Wir haben gesagt, das ist so ein bisschen, naja, mit der Gnade und dem ganz Ungeeigneten, das geht vielleicht doch nicht, wir müssen auch noch ein paar menschliche Fähigkeiten haben. Jedenfalls gab es da einen Clinch in der ersten Christenheit. Schlagt mal bitte auf, Apostelgeschichte 15. Auf der ersten Missionsreise, da nahm der Paulus ein paar Mitarbeiter mit und unter ihnen war ein junger Mann, der war der Johannes Markus, der stammte aus Jerusalem, seine Mutter war eine wohlhabende Frau und besaß ein Haus und dieses Haus war eines der ersten Gemeindezentren in Jerusalem gewesen. Lesen wir alles in Apostelgeschichte Kapitel 12 und 13. Den nimmt der Paulus mit auf die Reise. Sie gehen von Syrien rüber nach Zypern und von Zypern rüber in die Türkei, also heutige Türkei, Südküste. Und dann heißt es da in Kapitel 13, Vers 13, in der Stadt Perge, da machte der Johannes Markus eine Fliege. Der haute ab. Muttersöhnchen war das wahrscheinlich ein bisschen zu unkomfortabel gewesen da unterwegs und da hat er gesagt, das ist ja nichts für unser einen, hau ab. Nun gut, so kann man das ja machen. Er machte also Rückzug und dann kommt in Apostelgeschichte Kapitel 15 kommt jetzt die Folge. Aufbruch zur zweiten Missionsreise. Vers 36. Kapitel 15, Vers 36. Guck rein. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen, nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm den Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Es gab Krach zwischen zwei Chefmitarbeitern, dem Paulus und dem Barnabas. Sie sagen, der Paulus war hart, er sagte, dieses Muttersöhnchen, der hat sie nicht bewährt. Den nehmen wir nicht mehr mit. Der hat sich durchgestanden. Und Onkel Barnabas war Sohn des Trostes, der war so überhaupt ein bisschen nicht so konsequent, der war ein bisschen milder. Und er sagte, der Junge muss man doch mal eine Chance geben, den nehmen wir mit. Nix, sagt der Paulus. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Der ist verwöhnt, den nehmen wir nicht mit. Ja, was nun? Wer hat eigentlich recht gehabt von den beiden? Peinlich, die Bibel ist ein ehrliches Buch, sie verschweigt nicht, dass sie sich gestritten haben, sie waren scharf aneinander, es war also nicht nur einfach so, es war schon schmerzhaft. Sie können sich nicht einigen, sie trennen sich, sie machen zwei Teams, im Schlimmsten wird noch ein Vorteil, gibt es zwei Missionsteams, also hat nur eins. Aber wer hat recht gehabt? Hat Paulus recht gehabt? Hat Barnabas recht gehabt? Das Ergebnis jedenfalls wissen wir indirekt. Der Fall wird nicht verhandelt, es wird nicht beurteilt, aber das Ergebnis kennen wir. Markus wurde später ein guter Mitarbeiter. Der Petrus schreibt aus Rom und lässt grüßen von seinem Sohn Markus. Er war wahrscheinlich Mitarbeiter des Petrus. Möglicherweise sehr wahrscheinlich der uns das Markus-Evangelium geschrieben hat. Auch
wenn man das richtig deutlich nennt, wird er im Umfeld des Paulus wieder erwähnt. Das heißt, er hat sich gefangen. Er hat die Chance, er hat sich entwickelt. Wie ist das jetzt? Jesus sagt also aus Gnaden, die Chefmitarbeiter, die leitenden Mitarbeiter streiten sich über die Fähigkeiten. Hat er sich bewährt, hat er sich nicht bewährt? Geht das nicht? Nun muss man das schön fein säuberlich auseinanderhalten. Wenn es darum geht, dass die grundsätzliche Berufung passiert, dass ein Mensch gerettet wird, dann geht es überhaupt nicht darum, was hat einer zu bieten, sondern voraussetzungslos, bedingungslos, die Ungeeigneten haben die größten Chancen. Und da Vergebung und Annahme immer verbunden ist mit Berufung zum Dienst, gilt das für alle. Jesus braucht jeden. Es gibt keine Ausnahme, es gibt keinen Christen, der nicht zum Zeugendienst berufen ist. Und es gibt keinen Christen, der nicht begabt ist und den er nicht gebrauchen kann. So. Und auf einer ganz anderen Ebene, in einem ganz anderen Feld, wo es überhaupt nicht mehr um Rettung geht und überhaupt nicht mehr um die grundsätzliche Berufung zum Zeugendienst, sondern wo es jetzt den Gaben und den Bedingungen entsprechend um den Einsatz in bestimmten Verantwortungsbereichen geht. Da wird niemand überfordert, sondern da wird jeder so eingesetzt, wie es den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, und den Möglichkeiten entspricht. Gott überfordert uns nicht. Wir sind Körperteil an seinem Leib und wir müssen nicht alles machen, sondern wir müssen nur das tun. Das ist doch eine Chance. Manchmal ist es ein schwerer Prozess. Wenn Gott einem die Wunschfantasien zerschlägt und einem klar wird, was er wirklich mit einem vorhat. Das ist unterschiedlich. Manchmal überschätzt man sich und träumt sich in wer weiß was rein und sagt, Gott lässt die ganze heiße Luft mal raus und bringt einen runter auf die Realitäten, die dann wirklich herrlich sind. Und beim anderen Mal, dann sind wir so depressiv und so verzagt und unterschätzen uns so, dass wir überhaupt die Gaben, die Gott uns gegeben hat, gar nicht sehen. Da muss man ermutigt werden. Und das ist ganz manchmal so und manchmal so. Manchmal sind Menschen von Selbstüberschätzung und manchmal sind sie von Niedergeschlagenheit und Verzagtheit bestimmt. Und ihr werdet das merken, dass beides im gleichen Leben passieren kann. Aber auch von der Mentalität, vom Typ her sind wir unterschiedlich. Es gibt Leute, die neigen zu dauernder Selbstüberschätzung. Die müssen durch einen ziemlich schwierigen Prozess hindurch, dass sie endlich mal sich selbst annehmen, sich selbst lieben, so sehen, wie Gott sie gemacht und erlöst hat und gebrauchen will zu seiner Herrlichkeit mit seinen Gaben. Sie stehen sich selber dauernd im Weg mit ihren Tagträumen. Und die anderen stehen sich und Gott und den anderen Menschen mit ihren Depressionen, ihrer Verzagtheit dauernd im Weg, weil Gott sie begabt hat und gesagt, ich kann nichts, ich bin nichts und noch nie und ich habe immer, schon meine Mutter hat gesagt, ich hätte zwei linke Hände. Und das ist jetzt ganz, wir können uns gegenseitig nicht über einen Kamm scheren. Und das ist ganz wichtig, dass du dich darauf einlässt auf diesen Prozess. Das ist meine Situation. So ein Schwankender wie so eine große Kurve, mal Selbstüberschätzung, mal Niedergeschlagenheit. Oder bist du jemand, der sich dauernd selbst überschätzt oder dauernd unterschätzt? Da brauchen wir einander. Damit wir in dem schmerzlichen Prozess, der tut manchmal auch weh. Wer mag das schon gerne, dass seine Wünsche und Träume und Vorstellungen nicht dauernd bestätigt werden? Soll mal angefragt werden und langsam sich dämmert, also ich bin vielleicht gar nicht zu dem geeignet und bestimmt, was ich immer gemeint habe, oder ich muss mich tatsächlich Aufgaben stellen, vor denen ich immer gekniffen habe. So, das ist das eine. Da ist die Bewährung nötig. Da braucht man wirklich, dass man, also das ist, weil der dritte habe ich gar nicht nummeriert, das ist der dritte Bereich, Bewährung ist nötig. Nicht? Hatten gesagt, erstens Ungeeignete haben alle Chancen und zweitens immer zwischen Selbstüberschätzung und Depression. Und das dritte ist, Bewährung ist nötig. Bewährung ist, dass die Begabungen entfaltet werden, trainiert werden. Das ist nämlich ein Drama. Manche Leute meinen, nur darin werden sie begabt, dass sie etwas von selbst, ohne dass sie weiter sich darum bemühen, immer schon können. Das stimmt doch gar nicht. Das gibt's doch nirgendwo. Gottes Gaben sind Keime, die aufgehen und wachsen und trainiert werden müssen. Und das, wenn du fragst, was soll ich tun, um die Weltmission zu gehen, und bis 16, 17 und so, dann gehe ich an und sage, mach ein Abitur, das erste Sahne ist. Lern deine Sprachen so, dass du absolut fit bist. Und wenn du begabt bist im wissenschaftlichen Bereich oder so, dann entwickel diese Gaben so, dass du vielleicht die Fähigkeiten hast, nachher in eine Universität der südlichen Welt, vielleicht in ein Land zu gehen, in dem Missionare mit diesem Titel überhaupt nicht gehen können, aber du kannst als sowas, was man heute Zeltmacher nennt, du kannst in diesem Beruf vielleicht als ein Dozent für einen Spezialbereich der Ingenieurwissenschaften oder Physik oder was auch immer dort unterrichten, und du kannst in diesem Beruf, weil du gut bist, überdurchschnittlich gut bist, kannst du dort als Zeuge oder Zeugin von Jesus unter Studenten in einem Land, in dem man theologisch und klassisch mit Kirchen gar nicht arbeiten kann, eine Möglichkeit machen. Das ist das Atemberaubendste, was wir heute erleben. Dass die verschlossensten Länder heute auf diese Art und Weise im Grunde offen sind, wenn Menschen mit so besonderen Berufungen sich rufen lassen und einsetzen lassen. Gott hat dir Gaben gegeben. Ich meine, wer nichts kann und wer seine Gaben verschlampen lässt und nur meint, man müsste nur fleißig sein, wenn man die Knete dafür im Daimler-Vorstand kommt, um eine Million zu verdienen. Zur Ehre Gottes, um die Brücke der Liebe Gottes zu Menschen zu bauen, die ihn nicht kennen, hat er dir Gaben gegeben, und er möchte, dass du dich bewährst und dass du sie entwickelst, und dann fragst, Herr, wo willst du mich einsetzen? Und dann wird er dich das wissen lassen. Wo in dieser Welt? Bewährung ist nötig. Nun gibt es, jetzt sage ich das mal, das vierte, nun gibt es natürlich bei Jesus eine ganze Menge verrückte Tests. Wie ist ja überhaupt die Tests? Diese Eignungstests sind ja das Verrückteste, was es da so gibt. Was man da so hört, was die Leute da in den Personalabteilungen sich alles ausdenken. Irgendwelche Psychoklempner, die machen da irgendwelche heißen Sachen, die Bewerber dann da ausfüllen müssen. Die denken, sind wir denn hier verrückt? Und geheimnisvoll kriegen sie angeblich dann dabei raus, nicht wahr, ob du rechts rum oder links rum tickst oder wer weiß was. Nun, und so hat Jesus auch ganz verrückte Tests. Du kannst das lesen, ich blätter das mal ganz schnell durch, das wären jetzt 2 Tage Bibelarbeitskurs, aber ich gebe dir das, damit du das ein bisschen gründlicher nacharbeiten kannst. Im Lukas-Evangelium kann ich dir das am besten zeigen, was sind die verrücktesten Tests in der Nachfolge. Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 57, da werden 3 Tests gleich hintereinander genannt. Der eine ist der Test der Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit. Da war eine große Begeisterung, viele waren auf dem Weg, heißt es dort in Vers 57, und da sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Also das ist toll. So eine Bereitschaftserklärung, die wünschen wir uns, nicht wahr? Ich will dir folgen, wohin du gehst. Da sollte Jesus sagen, meint endlich mal einer, der hier ohne Vorbehalt und ohne so bedenklich zu sein sich bei mir meldet. Aber Jesus sagt ganz anders und sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn, der Weltrichter, das ist der Titel für sich selbst als Menschensohn, Weltherr und Weltrichter, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Punkt. Er guckt ihn also an, diesen begeisterten jungen Mann, der sah, wie Petrus sagt, überall hin, Herr. Und er sagt, weißt du eigentlich, was du sagst? Du folgst dem Weltherrn, und der ist obdachlos. Der hat noch nicht mal das Recht, wie jeder Fuchs und jeder Vogel, ein angestammtes Zuhause zu haben. Nun nehme ich an, dass keiner von euch unter der Brücke oder auf dem U-Bahn-Schacht gepennt hat die letzte Nacht. Und dass ihr alle im Bett euer eigen nennt und ein Dach über dem Kopf hat. Ich auch. Was will Jesus denn sagen? Wer sich auf ihn einlässt, muss sich darauf einstellen, dass die letzte Geborgenheit allein in Jesus ist und nicht in einem Zuhause, auf das ich ein Anrecht habe. Ich glaube, das ist ein besonders schwieriger Text im Land der Häuslebauer. Denn wenn man so von außen das Schwabenland anschaut, denkt man, hier ist der Mensch erst ein Mensch, wenn er ein Häusle gebaut hat. Dann ist er zu Hause. Das ist doch wirklich schön. komme mir selber so vor, als ob ich noch gar nicht richtig Mensch wäre, wenn man nur zur Miete wohnt und keins hat. Hast du eigentlich ein Zuhause? Das ist schön, wenn ich durch die Stadt gehe bei uns und diese schönen Häuser sehe und denke, meine Güte, das ist toll. Und wenn du die mit Liebe gebaut hast und kennst jede Ecke, du, und hier noch ein Wintergarten und dort die Sauna und Tischtennisboden und das alles, Obstkeller. Das ist die richtige Geborgenheit drin. Jesus sagt, Obdachlosentest ist angesagt. Zieht euch warm an. Nehmt euch eine Zeitung mit. Eine große Zeitung, die etwas schützt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er unterwegs euch das so zumutet, wie er es selbst für sich als natürlich hat. Ihr werdet herab sein Zuhause verlassen. Wer mit ihm zieht, riskiert seinen Lebensstil. Das zweite ist die Pietätlosigkeit. Als zweiter verrückter Test. Die Pietätlosigkeit. Da heißt es, da kommt einer, sagt es zu einem, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ich meine, das wird man ja wenigstens noch dürfen, ne? Du sollst ja Vater und Mutter ehren, wird er seinen Vater beerdigen. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich meine, so geht's nicht. So geht's nicht. Und wenn ihr jetzt nach Kapitel 14 blättert, da heißt es, Kapitel 14, 25, Vers 25, da heißt es, es ging eine große Menge mit Jesus und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, so geht's nicht. Das ist eine solche Provokation, was Jesus hier sagt, tut so weh, ist so gegen alles, was man empfindet, wenn man überhaupt noch menschlich empfindet, und sagt, ja, was willst du eigentlich? Natürlich gilt das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, natürlich hat Jesus das ganz wichtig und unterstrichen, aber er sagt, die letzte Bindung ist es nicht. Und wer ihm nachfolgt, muss sich darauf einstellen, dass es immer wieder in ganz schmerzliche Wegkreuzungen kommt. Wahrscheinlich ist nicht das Problem heute in unserer Gesellschaft, damals war Vater und Mutter dazu zu gehören, war eine Versorgungssache. Wer das nicht mehr hatte, der wusste nicht, wie er leben konnte. Heute im Zeitalter von Sozialversicherung und so weiter, da braucht man das nicht. Und das scheint ja fast, wer mit 18 noch zu Hause wohnt, der gilt ja als Nesthocker. Nein, das ist nicht mehr heute der Test. Der Test ist heute, wenn es um die Weltmission geht, was ist mit deiner Freundin und deinem Freund? Ich habe jede Menge junger Christen kennengelernt, die haben gebrannt für den Auftrag von Jesus, so lange, bis sie sich verliebt hatten. Und dann haben sie ihre Berufung in der Erotik verkauft. Und zum Schluss haben sie sich nur noch fürs Häusle interessiert und sind in der Möbelkrise untergegangen, mitsamt ihrer Berufung. Da war nichts mehr. Das ist die Frage und das tut weh. Wenn du plötzlich merkst, ich habe eine Berufung für den Dienst, und plötzlich merkst du, wie die Liebe zu einem Menschen ist. Und du merkst, wir können uns nicht aufeinander einlassen, eh nicht geklärt ist, wie die Berufungsfrage ist. Ich kann das doch nicht einfach sagen, dass ich kann doch nicht einen anderen Menschen zwingen auf meinen Weg. Es war lange in meinem Leben die große Not. Ich werde es nie vergessen, als ich mich verliebte in das Mädchen, das heute meine Frau ist, da war das meine große Not. Mir war klar, dass ich als Pfarrer arbeiten wollte und musste, zu Zeiten, wenn andere immer frei haben, sonntags und abends. Und ich hatte so viele gesehen, wo ich gesagt habe, aber Sonntag gehört doch Papa der Familie. Und abends müssen wir doch mal frei haben. Wie soll man denn arbeiten als Hauptamtlicher, wenn man immer dann frei haben, wenn alle frei haben? Ich kann doch nur dann arbeiten, wenn die anderen frei haben, sonst kann ich doch nicht dran. Ich habe gesagt, eine Frau, die mir rum die Ohren verlatscht und klagt, weil ich nicht zu Hause bin und sage, muss doch eine Familie machen, dann bleibe ich Mönch. Ja, der Paulus wusste doch, warum er nicht geheiratet hat. Der wusste das doch. Das ist doch eine Frage des Commitments, zu sagen, ich will den Menschen zur Verfügung sein. Ich habe hohen Respekt vor meinen katholischen Brüdern, die das tun, Schwestern, die ehelos bleiben um des Dienstes willen und der Weltmission sind viele, viele, die die Berufung der Ehelosigkeit leben. Und wir brauchen es wahrscheinlich. Ganz viele können das miteinander nicht leben, die Berufung zur Familie und zum Dienst. Es wird ein fauler Kompromiss der Bürgerlichkeit. Nichts passiert mehr. Und wie viele sind nicht an den Platz gegangen, an den sie eigentlich sollten,
weil sie unterwegs ungehorsam gewesen sind und sich von der Erotik haben wegschmähen lassen und nicht mehr nach Gottes Willen gefragt haben, weil sie nicht die Nachfolge wollten. Wer, da steht es drin, nicht Vater und Mutter, mit dem man sowieso Krach hat, sondern da, wo es weh tut, da, wo die menschlichen Bindungen so viel stärker zu sein scheinen als die Bindung an Jesus, kommt es zu schweren, schweren Entscheidungen. Und dann die Rücksichtslosigkeit als Test. Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, heißt es da in Lukas 9, Vers 61, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus sagt, wer seine Hand an den Fluch legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Zielstrebig, die Furche nach vorne. Ihr spürt ja, dass man das jetzt alles auslegen muss. Ich kann es nicht, meine Zeit ist um. Wer das jetzt verfolgt, der sagt, das ist doch unmöglich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und wenn du anfängst, das zu begreifen, dann wird es langsam gut. Wenn du hilflos wirst und spürst, ich kann das nicht, dann bist du reif für den Satz von Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann bist du durch den Eignungstest. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dann fallen die Schranken und du sagst, Jesus, ich will dich nicht mehr begrenzen. Ich stehe dir zur Verfügung, sende mich, wohin du willst. Dann machst du nicht nur Provinzmission, sondern bist bereit zur Weltsendung. Herr, bestimm du den Platz. Ob es in Bad Urach oder in Singapur, Taiwan oder Bogota oder Gelsenkirchen oder Berlin oder Neubrandenburg sein soll. Entgrenzt das. Herr, hier bin ich. Sende mich. Noch ein Wort. Mädchen hören jetzt mal weg. An die Männer. Das Gebet der Jungs lautete ja in der Regel, Herr, hier bin ich, sende meine Schwester. Deshalb sind 70% der Mitarbeiter in der Weltmission Frauen. Und die Männer machen ihre bequeme Karriere. Nein, Herr, hier bin ich, sende mich. Wenn du das willst, dann join me by singing Lied Nummer 3. Jesus, ich will gehen, sende mich. Aber überleg, was du singst.